jeder andere Tanz in Argentinien, sei es die Chacarera, wirbt der Mann um die Frau lässt sich umwerben, die Samba, man wirbt umeinander über das Tuch, der Gatto, der alles hat mit Werben zu tun, aber der Tango Argentino nicht. Weil Mann und Frau gehen im Einvernehmen, legen sie sich in die Umarmung. Da wirbt keiner mehr.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Der Klang meiner Erde von der wahren Geschichte eines Tanzes, der die Welt berührt. Das ist der Name eines Buches, geschrieben von Nicole Nau und ihrem Ehemann Luis Pereira. Und die ist auch heute zu Gast hier in dieser Episode von Cabeceo. Vielen Dank, Nicole, dass du gekommen bist.
Ja, freue mich sehr über die Einladung. Wir haben es ja jetzt schon über mehrere Monate probiert und heute, Gott sei Dank, bin ich in Wien und wir können uns Auge zu Auge gegenüber sitzen. Freue ich mich auch sehr.
An mir lag es ja nicht, ich bin ja immer in Wien.
Aber an mir, ja, ganz genau. Ja, richtig.
Also du hast den Tango ja ausgekostet in jeder Variante und das noch dazu an der absoluten Weltspitze. Das muss man sagen. Das merkt man auch daran an so einem Ding. Mir ist das noch nie so zu Bewusstsein gekommen. Aber wenn in einem Land zwei Briefmarken erscheinen mit dem eigenen Foto drauf, dann hat das was, seine Aussage. Ja? Und also die hat Argentinien zwei Briefmarken gewidmet. Die erste ist, glaube ich, so eher nebenbei basiert, zufällig.
Richtig, zufällig. Da warst du eher Model. Ganz genau. Ja, die nahe gar nicht mal Model, sondern in dieser Zeit war einfach dieses eine Motiv überall zu sehen, auf Zeitungen, auf Titelseiten, auf Postkarten, auf Plakaten. Das war gerade die Zeit, wo der Tango auch so furchtbar geboomt hat. Und es gab eine Ausschreibung von der Post für 100 Jahre Geschichte vom Tango Argentino, wobei sie ein bisschen kurz in der Zeit liegen, den gibt's ja schon ein bisschen länger. Und dann hat eine der Teilnehmer, ich weiß auch gar nicht, wer das war, hat dieses Foto, dieses Bild gemalt. Und dieses Bild hat gewonnen. Was aber die Post nicht wusste, dass das nicht ein Fantasiebild ist, sondern dass es diese Personen gibt. Und das ist natürlich auch sehr spannend und es gab den Fotografen, es gab die Personen, das war mit meinem damaligen Partner, also einem der Partner, den ich hatte, der Ricardo war das. Und diese Briefmarke, als dann rauskam, ja, diese Person gibt es, die sind auch nicht unbekannt, hat die Post natürlich auch gleich reagiert. Wir müssen das richtig stellen, wir müssen das korrigieren und hat eine zweite Briefmarke zur Freundschaft mit Japan angeboten, wo dann nochmal ein Bild kommt, wo der Fotograf genannt wird, wo die Tänzer genannt werden. Deswegen gibt es zwei Briefmarken, ist natürlich auch toll.
Ja, das glaube ich. Und noch dazu, du bist eine Deutsche und keine Argentinierin,
ja,
auf einer Briefmarke.
Ja, also ich, so sehr es auch der Zufall gewesen sein mag, so muss ich doch sagen, ist die Figur des Paares, die Figur ist einfach etwas, wo Argentinien gesagt hat, das ist Tango, sonst hätten sie es ja auch nicht gewählt. Und das macht natürlich auch sehr, also einfach, ich weiß noch, dass ich damals zum Cor de Argentino gegangen bin und habe gesagt, ich hätte gerne Briefmarken und habe die selber gekauft und verschickt. Also ich fand das schon,
ja, das glaube ich.
Du kannst sie bis heute kaufen, ne? Man kann sie bis heute kaufen. Nun macht es dich natürlich nicht zu einem, weder zum besseren Menschen noch zum besseren Tänzer. Ich glaube, worauf ich im Moment also ganz furchtbar stolz bin, ist, dass ich Tänzer ausbilde, argentinische Tänzer. Und das finde ich sehr großartig und auch, dass ich diesen Weg gegangen bin, und du hast das Buch schon angesprochen, auf den Grund von diesem Tango. Also einmal abzutauchen, wirklich nach unten und zu sagen, okay, worum geht's hier eigentlich? Und das ist etwas, was mich auch sehr ruhig macht, sehr, das ist einfach so solide.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, in dieses Wespennest namens Nicole Nauer zu stechen, weil es ist so viel. Es ist ja auch schon das, es ist ja das zweite Buch.
Ja.
Es gibt ja noch ein anderes Buch.
Ja.
Das heißt Tanze Tango mit dem Leben. Und da beschreibst du deine Tango-Biografie, wie es dazu gekommen ist, offensichtlich, mehrheitlich, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, also Tanze Tango mit dem Leben, es war ein Auftragsbuch von Löwe. Das ist in der Reihe Wahre Liebe herausgekommen. Und da ging es um die wahre Liebe und der Löwe hat mich angesprochen, um welche wahre Liebe geht's denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, es geht um zwei. Es geht um die wahre Liebe zum Tanz, zum Tango und es geht um die wahre Liebe zu meinem Mann. Und es ist nun nicht ein Autobiografiebuch, weil sonst müsste ich ganz viele Eckpunkte, ich sag mal, auch liefern, sondern es ist eine Liebesgeschichte zum Tanz und eine Liebesgeschichte zu meinem Mann. In dieser Reihe ist es entstanden. Und es hat natürlich ganz viele autobiografische Züge, natürlich, auf jeden Fall.
Ja. Na, dann lass uns kurz über deine ja. Biografie sprechen.
Ja, gerne.
Du bist geboren in Deutschland.
Richtig.
Und schon vor vielen Jahren nach Argentinien gezogen. Mhm. Und offensichtlich war es der Tanz, der dich dorthin gebracht hat. Ja. Und damals, in Zeiten vor, also Internet gab es schon technisch gesehen, aber wir haben es nicht genutzt, nicht in dem Sinn, also außer man war auf der Universität. Und hatte das schon gekannt, aber es gab das Internet nicht und telefonieren hat unfassbar viel Geld gekostet. Es war spannend. Ich weiß nicht, ob du damals schon Spanisch konntest.
Nein.
Ja, dann noch dazu. Und hast trotzdem diesen Schritt gemacht. Was hat dich dazu gebracht, diesen unfassbar großen Sprung zu machen? Also noch einmal, das muss in den, ich glaube, das war in den 80er Jahren
ja, das
ein
war,
Wahnsinn gewesen sein.
Also das war, dieser Weg dort drüben hin war 88, 89, dass ich rübergeflogen bin. Ich weiß, dass ich habe, man muss ein bisschen, also manchmal muss man ja wirklich in der Kindheit anfangen, weil es gibt Spuren, die legen sich schon in meine Biografie, die legen sich in meine Kindheit und die verlasse ich dann, aber ich finde sie wieder. Ich habe als kleines Mädchen getanzt, auch aus Einsamkeit, sag ich mal. Ich komme aus einer nicht ganz glücklichen Familie, eine schwierige Familie mit einer Mutter, die alkoholkrank war. Und da gibt es sehr viel Verlassensein, sich kümmern müssen um, dass man viel zu früh erwachsen sein muss und. Und wenn ich alleine war, dann habe ich die Platten meiner Eltern genommen, habe sie aufgelegt, heimlich natürlich, und habe mich dazu, ich sage jetzt einfach mal, bewegt und war in einer anderen Welt. Das hat mich lebendig gemacht in einer gewissen Weise. So, das geht ja dann irgendwann weg, dann gehst du zur Schule, hast ein ganz normales Leben. Dann kommt die Zeit, wo ich für mich entdecke Kunst, wirklich Kunst, Malerin. Ich habe sehr viel gemalt, war sehr als Künstlerin unterwegs und habe aber dann doch in meiner Biografie mich entschieden, Grafik zu studieren, weil ich einfach ganz ehrlich, auf gut Deutsch gesagt, Schiss hatte, dass ich von der Malerei nicht leben kann. Und dieses Verlorensein und dass sich keiner kümmert, das habe ich ja nun schon gehabt. Und ich hatte so etwas um Himmels Willen, nur nicht, dass du auf der Straße sitzt. Und das war mir auch zu viel. Und ich bin in meiner Jugend immer in die Diskothek. Und also Tanz war immer irgendwie da. Und dann habe ich halt Grafik angefangen. Sehr spannendes Thema. Aber die Grafik, je höher du kommst, umso wichtiger wird der Kunde. Also wenn du auf der Uni bist, dann bist du frei, kannst ja alles probieren, kann man sich 7 Wochen Zeit nehmen, um eine Zeitung zu gestalten, macht man tolle Sachen. Aber wenn du natürlich in den Job gehst, dann hast du eine Nacht, musst deine Zeitung machen. Und dann kommt der Kunde. Ich habe damals für verschiedene Firmen gearbeitet und die sind viel wichtiger als jedes Gefühl von Ästhetik und Freiheit und Kunst. Und ich habe mir sozusagen mit der Grafik die Kunst kaputt gemacht. Und dann bin ich natürlich wieder auf der Suche gewesen nach dem Tanz. Und da weiß ich noch, war ich in Düsseldorf, war ich in der Ballettschule. Damals, du hast es schon schön angesprochen, gab es mit Telefon und so weiter. Wir waren ja in einer ganz anderen Zeit. Da war es gar nicht üblich, dass erwachsene Frauen Ballett machen, außer so etwas wie die Volkshochschule. Aber das hätte mich ja nun auch überhaupt nicht interessiert, auf dem Niveau mich zu bewegen. Also wenn so ein Künstler Seele da ist, die die ganze Zeit schreit danach, sich ausdrücken zu dürfen, dann kann man nicht in solche kleinen Förmchen gehen. Und dann habe ich Flamenco ausprobiert und dann muss ich dazu auch sagen, ich war zu alt, um alles zu machen. Und dann gab es einen Tanzkurs, also Tango, und dann bin ich regelrecht über einen Zettel gestolpert, bin dorthin gegangen, fand es auch toll, insbesondere die Musik toll. Und dann kam ja diese Tango Argentino Show nach Deutschland. Nach Deutschland, nach Wien. Sie waren ja auch hier in Wien im Raimund Theater. Die wurden ja damals angekündigt als die Götter des Tango, weiß ich noch. Und ich saß in Deutschland, im Deutschen Theater in München, ich bin da hingefahren, saß ich in der dritten Reihe, sag ich jetzt einfach mal so, und habe diese Show gesehen. Und es war für mich so faszinierend, wo ich nur gesagt habe, das ist, was ich machen möchte. Und habe gespart auf ein Ticket und bin nach Buenos Aires für einen Urlaub geflogen. Und so, und jetzt kommt natürlich, wenn ich es einfach so erzähle, dann kommt dieser Urlaub und dann bin ich in Buenos Aires angekommen und dann habe ich natürlich erstmal überhaupt keinen Tango entdeckt. Weil so, wie es auf der Bühne war, dass an allen Ecken Tango getanzt wird, war ja in der damaligen Zeit gar nicht, der Tango war ja tot. Es gab vier Salons, es gab zwei oder drei oder vier Shows, solche, aber die waren noch so Café-Konzert, wo also verschiedene Dinge stattfinden. Es gab diesen Tango ja noch gar nicht. Dieser ganze, oder nicht mehr, oder noch gar nicht, oder wie immer man das nennen möchte. Und dann bin ich natürlich doch in so eine Nische hineingekommen und dann rutschst du in diese Tango-Welt hinein. Und dann, als die 6 Wochen rum waren, dann saß ich natürlich heulend im Flugzeug und habe gesagt, ich kann nicht mehr in mein altes Leben zurück. Das geht nicht, ich kann es einfach nicht. Und jetzt, wenn mich jemand fragen würde, was bist du so mutig gewesen, dann kann ich gar nicht sagen, das ist Mut gewesen, sondern vielleicht viel mehr Verzweiflung, dass ich das einfach machen muss. Ich kann auch, also das ist sowas von, bin auch bereit, wenn ich etwas fühle oder machen will, dass ich bereit bin, dafür auch viel zu geben, also viel Disziplin oder viel aufgeben. Ich habe ja dann auch alles aufgegeben.
Also das Ziel schiebt ein bisschen, oder viel Rationalität beiseite. Das Ziel ist so wichtig, es zieht so stark,
rational,
dass
bin
es dir egal ist.
Ich nicht. Nein, nein. Also rational. Ich glaube auch nicht, dass, also nein, dieses Rationale, ich glaube auch, wenn ich Kunst, Kultur mache, kann ich nicht rational denken. Also, dass am Ende was rauskommen muss, damit man sich ernähren kann, das ist klar, aber man kann es nicht machen im Sinn von rational denken. Das sind ja andere Ebenen, die stattfinden. Und erstmal passiert die Kunst und danach kannst du rational überlegen, was du damit machst. Verkaufst du dein Bild oder verkaufst du es nicht? Zerknüllst du dein Papier und sagst, das war nichts und schmeißt es weg? Das kannst du im Tanz natürlich nicht machen, kannst dich nur über dich selber ärgern. Und ja, das ist halt auch ein Problem. Und ein Kick, der mich dann noch mal bewegt hat auf diesem Weg. Also ich wäre ja höchstwahrscheinlich, wenn ich jetzt, wenn nicht das, was ich gleich erzähle, passiert wäre, dann wäre ich höchstwahrscheinlich jemand, der dann regelmäßig nach Buenos Aires geht, dann doch wieder zurückkommen muss, wieder nach Buenos Aires geht, doch wieder zurückkommen muss. Ich bekam einen Anruf aus Buenos Aires, ob ich in einer Show in Kanada auftreten würde. Also ich bin aufgefallen in diesen 6 Wochen und ich bekam von einer Produktion diesen Anruf. Und dann, wie Argentinier so sind, die schicken dir ja das Ticket nicht einen Monat vorher, sondern 2 Tage vorher. Ich hatte meine Wohnung gekündigt, ich hatte meine Kisten bei meiner Schwester, bei meiner Mutter überall untergebracht. Ich war in der Agentur, habe gesagt, ich brauche jetzt mal 3 Monate Pause. Dann hat er gesagt, wenn Sie 3 Monate Pause nehmen, brauchen Sie gar nicht wiederkommen. Dann habe ich gesagt, komme ich halt nicht wieder. Also ich habe wirklich auch so etwas, also rational ist man dann nicht mehr, sondern el camino se hace al caminar. Den Weg macht man beim Gehen. Das gibt es ja so als sehr schönen Spruch. Und es hilft mir auch im Leben sehr viel weiter, weil ich immer denke, wenn man etwas beginnt, dann wird es auch weitergehen. Man muss es erstmal einfach beginnen. Man kann auch scheitern oder man kann sich vertun, kann man immer wieder zurück. Aber man muss es erstmal probieren. Was man nicht probiert, das bleibt ja auch liegen. Und dann bin ich nach Kanada. Das war übrigens diese Show, wo ich mit Pepito Avellaneda getanzt habe. Ich habe vor 2 Wochen eine Aufnahme gefunden, wo ich das sehen konnte, wo ich dachte so, hoppla, das ist gar nicht so schlecht. Und dann habe ich gedacht, bist du das, bist du es nicht? Und dann habe ich die Endpose gesehen, dann wusste ich, das war ich. Weil ich habe damals noch keinen Tanz studiert im Sinn von, dass das ausreichend war, um wirklich zu sagen, also wenn ich es heute sehe, denke ich mir so, oh Gott, aber okay. Aber das war sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Szene, wunderschönes Erlebnis, war in einer argentinischen Company. Und der Moment dort, also das war für mich ja auch von der Karriere her etwas, wo ich gesagt habe, okay, du bist auf einer Theaterbühne, du tanzt in einer argentinischen Company, das ist nicht unmöglich, du kannst das, jetzt geh weiter. Und dann habe ich den Produzenten gebeten, dass er mein Ticket zurück nach Deutschland bitte umbucht, weiter nach Argentinien. Und da bin ich nicht mehr zurückgekommen.
Jetzt muss ich aber noch ein Stück zurückgehen. Wie du die Absicht gehabt hast, nach Buenos Aires zu gehen, das war, nachdem du auch diese Show gesehen hast, Tango und Dines, war offensichtlich eine große Triebkraft dahinter oder Motivation. War da deine persönliche Motivation aber auch tatsächlich auf der Bühne zu stehen oder den Tango Argentino zu erleben, so wie unser eins, nämlich als Social Dance zu erleben, wo in erster Linie eigentlich improvisiert wird und nicht die Choreografie gemacht wird?
Ja, also wenn man so zurückgeht, dann muss ich dazu ja sagen, dass wir in der Zeit gar keinen Unterschied hatten. Es gab ja nicht Unterschiede. Es gab nur entweder tanzt du Tango oder du tanzt keinen Tango. Es gab ja keinen Unterschied. Das war ja auch die erste Bühnenshow, die überhaupt unterwegs war. Und es gab auch nicht diesen Riesenunterschied im Tanz, den es heute gibt. Den gab es ja gar nicht. Es ist so etwas wie...
Gab es damals Milongas in Buenos Aires? Also
es gab einige Salons, ja, natürlich.
Da hat man ja nicht choreografisch getanzt,
sondern hat improvisiert. Jetzt verstehe ich deine Frage viel besser. Bis heute ist es so, dass der Luis alles auf der Bühne führt. Auch eine Choreografie. Der führt alles. Ich tanze die nicht auswendig. Und er kann die auch ändern. Er kann mich auch woanders hinführen.
Ist das nicht der Normalfall, dass auch wenn es ein Szenario ist, das nicht immer geführt wird?
Leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Also früher, jetzt kenne ich natürlich auch ganz viel aus der, ich sage jetzt mal aus dem Hintergrund von Luis. Luis hat angefangen mit 5 Jahren zu tanzen. Mit 10 Jahren stand er das erste Mal auf der Bühne mit argentinischem Tango. Das war das Jahr, als Aníbal Troilo gestorben ist. Da war er noch mit dem Orchester von Aníbal Troilo auf der Bühne. Und sehr jung natürlich. Das erste Stück, was er getanzt hat, war Quejas de Bandoneón. Und er sagt, damals gab es noch gar nicht so viel Bühnenelement. Die haben das ja erstmal alles machen müssen. Weil der Tango war ja, es gab ja ein Riesenloch. So, und er hat es getanzt von 10 Jahren bis 18 und ging mit 18 Jahren, kam ja dann diese Tango-Argentino-Geschichte auf ihn zu. Und die ersten Anfragen, ne, das ging dann hin und her, fährt er mit, fährt er nicht mit. Ganz am Anfang hatte er 5 Shows am Abend. Soweit ich mich erinnere, hat er die erste Einladung abgelehnt. Die zweite hat dann die Company abgelehnt und beim dritten Mal hat es dann geklappt, dass sie zusammengekommen sind. Wie Dinge halt so im Leben passieren. Aber er sagte, wir hatten, wenn man die alten Aufnahmen sieht, es gibt diese Elemente vom argentinischen Tango und es gibt den Social Dance, aber der Social Dance ist nicht abgekoppelt vom Tanz auf der Bühne. Weil es ist so gewesen, dass die Leute, die getanzt haben, auf die Bühne gingen und die Leute, die zum Beispiel, es ist einfach eine Sprache gewesen und die Leute, die jetzt Tänzer waren, wie der Luis, der ausgebildet war in Folklore, im klassischen Ballett, im Stepptanz, in Flamenco, so in Modern Dance, der ausgebildet ist und sich dem Tango nähert, der nähert sich aber nicht dem Tango als ich mache was anderes, sondern nimmt ja das, was er findet. Und was er gefunden hat, war ja Leute wie zum Beispiel Vero Lasso, die vom Social Dance kommen. Aber der Social Dance ist nicht benannt worden als Social Dance. Das waren einfach, was tanzt du? Tango, okay. Wo? Spielt ja erstmal keine Rolle. Die Sprache ist ja dieselbe. Das Caminar ist für uns alle dasselbe. Der Paso Basico ist für uns alle dasselbe. Der Ocho ist für denjenigen, der im Salon tanzt, derselbe Ocho wie für mich auf der Bühne. Es ist doch alles das Gleiche.
Da schon, aber auf der Bühne darf es nicht schief gehen. Es muss zur Musik passen, ganz exakt. Da darf nichts dazwischen kommen, nehme ich mal an. Wohingegen ist auf einem Milonga, mein Gott, Fehler passieren. Das ist halt dann mal, ach, geht man drüber. Vor allem dann, wenn es halt nicht ganz zur Musik gepasst hat. Naja, solange man sich nicht verletzt, ist es okay. Aber auf der Bühne kommt sie auf die absolute Präzision an. Da muss es ja wirklich jeder Fußkick, jeder Gancho muss mit der Musik abgestimmt sein. Da gibt's keine Gnade. So kriege ich's mit zumindest. Ich meine, ich habe diesen Film Tango Lessons gesehen natürlich, wie alle wahrscheinlich 10-mal gesehen und so weiter. Aber so kriege ich es mit, dass da die absolute Präzision vorherrschend ist, dass auch andere Elemente stattfinden, die man in einer normalen Milonga nicht machen kann, aufgrund des Platzmangels klarerweise und höchste Verletzungsgefahr und weil der Körper hoch trainiert sein muss. Nicht jeder kann alles machen, es braucht Körperspannung und so weiter. Und da sehe ich schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Und ich kriege es aber mit, dass damals in der damaligen Zeit das schon ein bisschen so nicht ganz so scharf war, wie wahrscheinlich heute.
Also wenn, ist ganz genau wie du sagst, wenn man sich alte Filme anguckt, auch von Aufnahmen ich sage jetzt mal Milongas oder Treffen oder wie auch immer, wo mehrere Paare sind, die haben früher extrem gut geführt. Und dieses sehr gut führen heißt auch, dass sie den Ort finden, wo sie hintanzen wollen, dass sie das Element führen, was sie tanzen wollen und auswählen, welches Element jetzt passt zur Musik, zum Ort, zur Frau, zum Paar. Und diese Präzision, also Luis und ich nehmen uns in jeder Show haben wir ein Stück mindestens dabei, wo wir improvisieren weiterhin.
Also vollkommen improvisieren.
Vollkommen. Natürlich, vollkommen. Und wo wir die Ohren spitz haben und wo wir sagen, okay, wir improvisieren und jeder von uns beiden hat die Möglichkeit, sich da frei zu bewegen. Er führt, aber ich bin ja nicht jemand, die ihm folgt, sondern ich folge seiner Führung, beziehungsweise ich tanze seine Führung und natürlich ist jeden Abend werde ich seine Führung ein bisschen anders tanzen und werde auch andere Reaktionen haben. Und das lassen wir uns auch frei. Aber ich glaube, wenn heute jemand auf den argentinischen Tango schaut, dann haben wir als erstes im Kopf Weltmeisterschaft. Und die Weltmeisterschaft ist getrennt in Bühne, wobei ich dazu auch etwas sagen möchte, und in Salon. Das ist wie wenn die beiden Tangos nichts miteinander zu tun hätten. Diese Trennung gab es nicht. Was heute Bühne genannt wird in der Weltmeisterschaft, ist eigentlich Akrobatik. Weil Bühne heißt nicht, dass du Akrobatik machen musst. Ich kann auf der Bühne doch eine Salonszene darstellen. Bühne ist Theater, ist griechisch. Ein Theater kommt vom Griechischen. Da werden Geschichten erzählt.
Aber liegt das nicht auch daran, dass wir, das Publikum, einfach immer Spektakuläres verlangen und wollen und dass sich die Künstler und Künstlerinnen jetzt danach richten und deswegen auch mehr und mehr Akrobatik einbauen, weil wir das schon von Film und Fernsehen so gewohnt sind, schnelle Schnitte und so weiter. Und das wollen wir jetzt im realen Leben auf der Bühne unter Umständen auch sehen. Und wir wollen unter Umständen Dinge sehen, die wir selbst einfach nicht machen können. Und es reicht uns unter Umständen nicht, also uns, dem Publikum, dass wir sehen, wie hochpräzise zur Musik etwas gemacht wird, wie da auf Geigentöne und Klaviertöne reagiert wird, sondern wir brauchen noch etwas dazu.
Natürlich hat jemand, ein Künstler, der auf die Bühne geht, hat natürlich die Verantwortung, dass er ein Publikum vor sich hat. Aber wenn ich gehe ja auch immer noch tanzen in Buenos Aires, gehe allerdings an Orte, wo ich weiß, dass Tourismus nicht läuft und ich weiß, dass ich auch sehr gerne, wenn ich es schaffe, inkognito hingehe. Und Ich liebe es dort, mit den Leuten zu tanzen und merke, wenn sie mit mir tanzen, dass sie aufdrehen, weil ich kann ja alles tanzen. Dann drehen sie auf, weil dann können sie das machen. Und ich glaube, es ist nicht so schlau zu sagen, Social Dance ist klein und still und ruhig und geordnet und der Tango auf der Bühne ist akrobatisch und groß und schnell. Ich glaube, dass wir damit eine Trennung geschaffen haben oder eine Trennung geschaffen wurde, die ich sehr für den argentinischen Tango sehr tragisch finde. Ich denke, dass wenn Tänzer gut sind, dann sind sie gut überall, dann sind sie gut im Salon, dann sind sie gut auf der Bühne. Und wenn Tänzer nicht gut sind, dann sind sie auf der Bühne nicht gut. Auch wenn sie durch die Luft fliegen, heißt das noch lange nicht, dass sie guten Tango tanzen. Aber ein Tänzer mit einem guten Ohr. Es gibt Leute, die im Salon so ein gutes Ohr haben, so ein gutes rhythmisches Gefühl, dass man sich wünschen würde. Aber sie sind nicht ausgebildet für die Bühne.
Sie brauchen noch nichts Spektakuläres machen. Also es ist, ja, nehme ich mal an. Also ich hoffe.
Ja, nee, brauchen sie nicht. Aber muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand so was ist denn spektakulär auch? Also wenn wir... Ich finde es im Moment, weil ich merke genau dieser Riss, der in der Geschichte passiert ist, den fühle ich ja. Und im Moment geht mir ein Satz aus dem Film Camila. Camila ist ein wunderschöner Film von einer Frau, die sich unter Rosas verliebt hat in einen Priester. Die beiden sind geflüchtet, ist eine wahre Geschichte. Die beiden sind geflüchtet, haben sich verliebt. Er hat seinen Priester, sie haben versucht, sich zu verstecken. Sie wird schwanger und sie werden beide hingerichtet. Und sie steht irgendwann vor ihrem Bruder, der auch in der Kirche ist, und sagt ihm, was sagst du zur Liebe? Und dann guckt sie ihn an und sagt, wie kann ich einer Eintagsfliege erklären, was die Nacht ist? Und ich merke auch, wie meine Sprache regelrecht, na, nicht schweigsam, aber die Erde ist rund. Und eine ganze Zeit lang wurde gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Und dann kam Kolumbus und hat gesagt, sie ist rund. Und dann haben sie gesagt, das ist neu, was er sagt. Nein, das ist nicht neu, das war schon immer da. Und der Tango hat eine Fähigkeit, die ist schon immer da. Und im Moment machen wir wieder aus ihm eine Scheibe, weil wir ihn nur das sehen wollen oder das, ich sag jetzt mal, einteilen, damit es übersichtlich bleibt. Aber die Seite, wenn die Welt, da wo ich drauf gucke, ist das Licht. Und auf der anderen Seite, die ist aber doch da, da ist der Schatten, da ist das andere. Wenn du im Salon tanzt, du kannst doch verzichten auf die Sachen. Aber du kannst auch spektakulär rhythmisch tanzen. Du musst es ja nicht machen, weil du bist, wir haben doch die Sprache. Ich kann mit meiner Sprache, kann ich jetzt einen Witz erzählen oder Shakespeare rezitieren. Aber es ist doch dieselbe Sprache und der Tango hat eine Sprache. Und diese Sprache ist nicht anders im Salon. Es ist ein anderer Ort. Und natürlich sind ausgewählte Künstler auf der Bühne. Und ich muss dir sagen, es ist viel leichter, ein, wie man heute sagt, Truco zu lernen, ein Trick, als Tango. Jeder, der Ballett studiert hat, kann Hebefiguren, kann Ballettsachen, kann drehen, kann Pirouetten, kann solche Sachen, kann man machen. Dann nimmst du das in den Tango und sagst, ich habe jetzt Bühnentango. Und der Tango, wo ist der denn? Du hast doch jetzt viel mehr Ballett drin als Tango. Ja, okay, der Tango hat sich verändert. Nein, der Tango hat sich nicht verändert. Der Tango ist immer noch derselbe, dass wir den Tango wegnehmen oder dass wir ihn weiterziehen zu zirkusähnlichen Bewegungen oder zur Akrobatik oder auch zu witzigen Sachen. Viele Leute machen sehr witzige Sachen aus dem Tango. Der Tango ist nicht witzig. Der Tango hat zwar Lebendigkeit und Freude, aber der ist nicht witzig. Der ist nicht witzig. Das ist eine ganz ernste Angelegenheit.
Ja, immer und überall. Also ich meine, wenn ich eine normale Milonga denke und es kommt auf die Partnerin an, mit der ich sehr gut verstehe und wo es auch gerade wirklich eine leichte, lockere Atmosphäre gibt zwischen mir und ihr, da mal witzige Dinge zu machen, um wieder zurückzukommen natürlich. Da sehe ich es aber kein...
Nein, witzige Dinge können natürlich entstehen, aber der Tango an sich ist nicht witzig. Also wenn du doch in die Arme gehst von oder deine Frau sich in deine Arme legt, weil du trägst ja die Umarmung, wenn sie sich in deine Arme legt, dieser Moment ist nicht witzig. Und es ist kein Tanz, um sich zu amüsieren. Dass man sich amüsiert, dass das entsteht, das ist was anderes, aber das entsteht zwischen euch beiden. Aber es ist nicht, wie wenn ich jetzt sage, wir gehen Salsa tanzen. Oder das sind Tänze, um, wie wir sagen, abzurocken oder sich zu amüsieren und zu trinken und der Champagner fließt. Und das ist natürlich, Salsa ist eine ganz andere Geschichte. Aber der argentinische Tango an sich, wenn wir uns auch angucken, seine Entstehungsgeschichte, ist nicht entstanden, dass die Leute in einem Ambiente, in einer Szene, es ist sehr denso, sehr denso, wie sagt man?
Dicht.
Ja, denso ist dicht, aber auch intensiv. Angespannt.
Okay.
Denso. Ne, wenn was angespannt ist, eine angespannte Atmosphäre. Und wenn du den Salon hast, dann gibt es immer dieses etwas, so was Geheimnisvolles, ein bisschen angespanntes Ritual. Es gibt, es ist nicht, wo alle reinkommen, hey, und das ist nicht so. Dass das dann entsteht, ist was anderes. Wenn du dich verliebst oder wenn du, dann ist dieser Moment, sich zu begegnen, ist erstmal heilig. Dass ihr dann lacht hinterher, ist was anderes. Aber es ist nicht so, dass du vorbeigehst und dich erstmal amüsierst. Es ist kein Tanz, um sich zu amüsieren. Dass man sich dabei amüsiert, das ist sehr wohl. Also alle wahren Gefühle haben im Tango natürlich Platz. Eine sehr schöne Beschreibung gelesen von, also jetzt gerade in den Recherchen zu unserem Buch, weil wir beide sehr intensiv beschäftigt sind, die ganze Zeit auf dieser Spurensuche auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch so eine Vorstellung haben, der argentinische Tango wurde uns gegeben. Wir sind ja auch früh genug dabei, dass wir noch diese Übergabe von dem Volk, als der Tango noch ganz den Argentiniern gehörte, noch miterlebt haben ihn so intakt als möglich behalten wollen und weitergeben. Natürlich verändert er sich automatisch dadurch, dass ein lebendiges Wesen dazu kommt. Aber ich bin nicht mehr wert als jede Person in Argentinien, die jede Frau, die den Tango aufgenommen hat und weitergegeben hat, tut nichts anderes als ich, die ihn aufgenommen hat und weitergibt. Und in dieser Recherche haben wir, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich jemanden gebraucht, der mir ein bisschen hilft bei der Struktur. Und ein Herr Dr. Gößling hat mir damals gesagt, ja, das ist alles sehr schön, was Sie sagen, was müssen Sie jetzt auch belegen? Und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich, ich suche. Dann habe ich sehr, sehr lange gesucht, bin auch an Bücher gekommen, die ich gebraucht habe, die es nicht mehr gibt, die auch nicht mehr verlegt werden, wo es nur Fotografien gibt in Büchereien. Eines der Bücher zum Beispiel auch in einer Universität in Staaten. Also wirklich so auch so vergilbte, abfotografierte Seiten, die ich habe abschreiben müssen. Hinterher hat mir jemand gesagt, es gibt dafür Programme, aber das habe ich gar nicht gewusst. Und dieses Abschreiben hat natürlich auch geholfen, damit ich es besser verstehe. Und dann bin ich zu Luis gegangen und habe gesagt, das, was du mir erzählst, das habe ich hier gefunden oder und so weiter. Und es gibt einen Satz, den fand ich sehr schön, wo jemand sehr zu Beginn des argentinischen Tango ihn beschreibt, ohne ihn zu benennen. Und sagt, dieser moderne, dieser neue Tanz, es ist wie ein Paar nach vollzogener Liebe. Und die Beine machen ganz was anderes. Und das fand ich so eine tolle Beschreibung, weil ein Paar im Tango liegt in den Armen bereits, im Spanischen sagen wir, no se conquista. Wir werben nicht mehr umeinander. Jeder andere Tanz in Argentinien, sei es die Chacarera, wirbt der Mann um die Frau lässt sich umwerben, die Samba, man wirbt umeinander über das Tuch, der Gatto, alles hat mit Werben zu tun, aber der Tango Argentino nicht. Weil Mann und Frau gehen im Einvernehmen, legen sie sich in die Umarmung.
Das ist ja schon ein Schritt weiter, ja, das stimmt.
Ja, da wirbt keiner mehr. Das ist anders. Deswegen ist es auch anders, als was ich gesagt habe, mit der Salsa. Da umtanzt man sich ja. Aber da wirbt keiner mehr.
Das Werben passiert ja nur mal noch ganz kurz über den Cabeceo. Wenn wir es genau nehmen wollen jetzt. Also ein Mini-Werben gibt es ja noch.
Ja.
Kann auch abgelehnt werden.
Ja, natürlich. Also Cabeceo auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, gerade wenn wo ich sehr gerne hingehe in Salons, die so von den so nachbarschaftlich sind, wo wirklich Leute aus dem Barrio hingehen, der Cabeceo, muss ich jetzt auch sagen, wird manchmal ein bisschen, ja, eigentlich ist es eine ganz normale Verabredung. Hast du Lust zu tanzen oder hast du keine Lust? Und man kennt sich, also man kennt sich eigentlich immer, weil man immer, man kommt ja nicht fremd, man wohnt da ja. Wir kennen uns, also unsere Gesichter, weiß vielleicht nicht, wie die alle heißen. Man stellt sich auch vor, was weiß ich bin Nicole, du bist Alberto oder wie auch immer. Und man weiß voneinander auch, wer was gerne tanzt. Man weiß, was sich toll anfühlt, was nicht so. Wenn ich mit dem Milonga tanze, dann finde ich das ganz toll. Aber wenn ich mit dem Tango tanzen muss, dann ist das nicht mehr so klasse. Aber mit dem finde ich Tango tanzen ganz toll oder wie auch immer. Und dann gibt es diese Sache, hey, wir beide machen das doch gerne, hast du Lust? Und das ist nicht so sehr ein Ritual, dass da so viel dahinter steckt. Das ist eine ganz normale Verabredung. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, dass ich, Leute sind auch sehr rücksichtsvoll, dass ich am Tisch bin. Wenn die Runde anfängt, dann versuche ich nicht zu sprechen, wenn ich tanzen möchte, weil sonst bin ich beschäftigt. Leute nehmen auch Rücksicht und die fordern mich dann nicht auf. Ist ja auch klar, nee, du warst im Gespräch, da störe ich dich auch nicht. Das finde ich auch toll. Aber es gibt auch den Moment, wo jemand kommt und sagt, hast du Lust? Die kommen also dann bis an den Tisch. Und dann kann ich auch sagen, nein, jetzt nicht. Das ist nichts Schlimmes. Stehen auch manchmal zwei auf. Ne? Man guckt, ich sitze hier, da sitzt noch jemand, wir können das doch beide nicht wissen. Oder andersrum, ich gucke, da sitzen zwei Männer, stehen zwei Männer auf.
Das ist die Peinlichkeit, die halt so vorkommt.
Ja, aber es ist doch alles nicht so schlimm. Ich meine, wir kennen uns doch alle. Also eigentlich ist die Tango-Welt ja eine relativ kleine. Und wir kennen uns doch.
Aber lass uns zurückkommen zum Kern des Buchs.
Ja. Ja.
Also die Kraft der Erde von der wahren Geschichte eines Tanzes. Ja. Das heißt, es gibt eine falsche Geschichte des Tanzes. Ich schicke voraus, was mein Wissen über den Tango ist. Ja. Er hat sich entwickelt schon im 19. Jahrhundert, also um 1800 irgendwas herum, als Tanz. Ich habe auch verstanden, dass er eher vom Land gekommen ist. Ich habe verstanden, dass er dann aber in der Stadt oder in den Vororten von Buenos Aires, in den Hinterhöfen und Laufhäusern getanzt wurde, dass Männer mit Männern geübt haben, weil es war ja nicht möglich, mit einer Frau damals, in der damaligen Zeit, so einfach zu tanzen, wie wir heute am Abend dort fortgehen und das völlig selbstverständlich ist. Das war dann auch so schlimm, dass wenn man also zwei oder drei Tandas hintereinander getanzt hätte mit jemand, das war eine eindeutige Heiratsaufforderung, weil das so intensiv war oder also so intensiv aufgefasst wurde. Und das war in einer Episode auch zu hören von jemand, der hier in Österreich lebt, ein Italiener, Stefano Elefante, der sehr viel geforscht hat zu dem Thema, wie es zu dieser Qualität des Tangos gekommen sein könnte. Mhm. Nämlich dieses enge Tanzen, dass da der Wiener Walzer unter Umständen oder der Wiener Kongress auch am Anfang gestanden ist. Es war nämlich der erste Tanz, wo Mann und Frau sich wirklich an den Oberkörpern berührt haben und nicht wie bei einer Sarabande und so weiter nur an den Fingern ab und zu und herumgehen und möglichst weit entfernt zu sein, weil das war ja auch unschicklich. Mhm. Also es kam diese Komponente dazu, die wir im Tango halt lieben und haben, diese enge Umarmung und in der Umarmung zu bleiben und verflucht schwierige Sachen zu machen. Das ist meine Zusammenfassung, was ich weiß über die Entstehung des Tango Argentino.
Ja, da sind auch sehr, sehr, sehr schöne Aspekte dabei. Du hattest eben etwas gesagt, wo ich ganz kurz überlegt habe, wo ich noch was einschieben wollte, aber das fällt mir gleich wieder ein. Meine Mutter sagt immer, es war dann nicht so wichtig. Wir, Luis und ich, wissen, dass dass der argentinische Tango immer beschrieben wird ab dem Moment, wo er in eine Gesellschaft kommt, die des Schreibens mächtig ist. Also in die feinere Gesellschaft oder auch als die Immigranten nach Argentinien gekommen sind in der letzten Immigrantenzeit. Und sehr unter den Tisch gefallen ist bis jetzt die, und es wird genannt, ja okay, schwarze Wurzeln, das wird so gesagt, ohne dass jemand wirklich weiß, was damit gemeint ist. Oder und jetzt haben wir natürlich den Vorteil vielleicht vom Tanz her die Elemente zu kennen, die die Folklore bereits hat. Die argentinische Folklore. Die argentinische Folklore hat es gegeben vor dem argentinischen Tango. Und es gibt eine Entwicklung, die wichtig ist zu wissen, nämlich das davor. In Argentinien leben die indigenen Völker seit über 10.000 Jahren. Die werden ja oft einfach jetzt als ich sag jetzt mal, exotische Stämme betrachtet. Aber man muss wissen, dass als der Spanier kam, waren die ja überall. Die waren ja einfach im Land besiedelt. Und wenn schon etwas auf einem Land ist, dann, das kann man auch sehr schön sehen in Filmen, die gemacht werden zu allen Eroberungen, dann kann es sein, dass vielleicht der Indigene die Geige in die Hand nimmt und die Flöte, aber er lässt ja sein Indigenes nicht fallen. Das ist ja, es ist seine Erde. Er ist es. Es ist sein Land. Es ist seine Heimat, es ist seine Existenz, es ist seine Geschichte, es ist sein Volk, das ihn trägt. Und das trägt er ja weiter. Da kann ja noch so viel erobert werden, das trägt er ja in sich weiter. Aus der Eroberung aus Spanien, die ja auch Teile der Mohren mitbringt, und die Sklaven, die aus Angola kommen, entsteht ja eine hochexplosive Mischung. Kreol, Schwarz, Indigen. Und insbesondere eine Person, die hier eine wichtige Rolle spielt, ist der Gaucho. Und dieser Gaucho insbesondere vom Süden. Der Tango Argentino entsteht tatsächlich in der Region vom Rio de la Plata, in der Region vom Buenos Aires.
Müsste heißen Tango Platense. In Wahrheit.
Ja, nee, ich würde nicht sagen, in Wahrheit, er hat eigentlich, ja, beziehungsweise Tango vom Rio de la Plata, Tango Platense, Tango de Buenos Aires, Tango Porteño, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Auf jeden Fall ist der Tango nicht oben entstanden in Salta oder in Tucumán oder in Santiago. Da ist er nicht entstanden. Oder in Patagonien oder im Chaco oder in Mesopotamia. Da sind andere Tänzcenter entstanden. Er ist entstanden wirklich um Buenos Aires herum, in Buenos Aires. Aber welche Personen sind das, die diesen Tango erstmals tragen? Und da muss man sich sehr angucken, die Musik. Die Musik, die aus dem Estilo sich bewegt, die Musik, die natürlich den Candombe gibt es. Aber aus dem Estilo entsteht erstmal die Milonga Sureña und es entstehen die Pachadas, die ja die Milonga Sureña in sich tragen. Wenn man diese Musik hat, die Milonga Sureña bleibt bis heute in jedem Tango anwesend. Das ist so wie in deinem Körper bleiben Mama und Papa drin. Das kannst du dir wünschen oder du kannst dich noch so sehr verändern wollen. Das ist einfach Teil vom Tango. Der Tango Argentino trägt in sich den Rhythmus der Milonga. Es reicht nicht, ihn isoliert anzugucken. Wenn man das musikalisch versteht, versteht man viel besser, warum der argentinische Tango ein rhythmischer Tanz ist, nämlich nicht nur ein Kompass im Sinn vom Taktschlag hat, das wie ein Metronom die Zeit angibt, sondern einen rhythmischen Kompass hat. Und die Personen, die damit zu tun hatten, die also mit dieser Milonga Sureña zu tun hatten, das waren insbesondere der Gaucho. Insbesondere der Gaucho hat ihn gespielt, die Milonga Sureña, in den Pulperias, auf dem Land. Die Orilla ist gar nicht so sehr das Flussufer. Da gibt es sehr schöne Beschreibungen von Jorge Luis Borges, der ja sehr intensiv über diesen Gaucho spricht, der auch sagt, es geht um das Ufer der Stadt, weil damals lief die Stadt aus direkt ins Land. Das war ja ein kleines Dorf eigentlich. Und Jorge Luis Borges, der es sehr gut beschreibt, dann hinterher El Chucado, unser größter Choreograf der populären Musik, Santiago Ayala El Chucado, der ein Bühnenstück gemacht hat, wo er die Verwandlung des Gauchos zum Tango-Tänzer zeigt. Interessanterweise ist es in der Musik nachzuhören und nachzuweisen. Es ist in der Bewegung nachzuhören und nachzuweisen. Es ist in der Poesie nachzuhören und nachzuweisen. Was viele Leute beschreiben als, dass es um ein Lunfardo geht. Es geht sehr viel auch um ländliche Begriffe. Ganz viele ländliche Begriffe. Und wenn wir uns das angucken, wie das ist, dann können wir sagen, okay, da sind so viele Hinweise, dass diese erste Herkunft besteht. Und diese erste Herkunft macht natürlich gibt einen ganz anderen Blick auf ganz andere, ich sage jetzt mal, auf eine Wertigkeit. Was ist das für eine Person? Geschickt, rhythmisch, mutig, lässt sich von niemandem was sagen, also auch sehr eigenwillig. Was sind das für Personen, habe jetzt gerade beschrieben, dieser Gaucho, der in dem Moment, wo er in die Stadt kommt und sich anfängt zu verändern, dann gibt er ja nicht sein Gaucho-Sein auf, er behält es ja, aber es verändert sich zu einem neuen, zu einer neuen Persönlichkeit. Hier entsteht ja der Compadre. Und Compadre ist nicht im Sinn von der Pate, El Padrino, sondern Compadre ist ein Mitvater. Compadre ist jemand, wo du sagst, das kennt man sehr von den Stämmen, wenn es mich nicht mehr gibt, passt du auf mein Kind auf. Also dem gibst du die Hand und vertraust ihm das Wertvollste an, nämlich dein Kind. Und das waren Leute, du gibst dem die Hand und Handschlag ist einfach alles wert. Der stirbt lieber, als sein Wort zu brechen.
Erstens einmal, um klarzumachen, was ist ein Gaucho? Also aus meinem Verständnis sowas wie ein Cowboy in den Nordstaaten. Also jemand, der wahrscheinlich mehrheitlich sogar selbstständig war, ja. Und Viehherden weitergetrieben hat und sich darum gekümmert hat und das Vieh verkauft hat und sich darum gekümmert eben hat. Ja. Aber offensichtlich im Vergleich zu amerikanischen Cowboys, zumindest wie wir es in den Filmen kennen, weniger Pistolen bei sich gehabt hat, sondern mehr Gitarren bei sich gehabt hat. Aber wie kann man sich das vorstellen? War das wirklich so die Ausstattung von Gauchos? Also Pferd, Herde, Gitarre. Wie kam es denn dazu, dieser Musik und dieser Poesie? Weil warum haben sich die denn da unten so ganz anders entwickelt als die nordamerikanischen Cowboys? Weil mir ist nicht bekannt, außer die Country-Music, dass da eine wesentlich große Kultur entstanden ist.
Also der Gaucho ist auch kein Cowboy. Das ist eine sehr spannende Frage, die du stellst. Der Gaucho ist jemand, der die spanische Vorherrschaft nicht akzeptiert und sich von der Zivilisation löst, der alleine in Stille lebt irgendwo die meisten haben auch Familie gehabt, eine kleine Hütte hat, wo seine Frau, also es gibt sehr, sehr viele sehr schöne Filme über die Geschichte, leider nicht übersetzt. Und das sind Menschen, die in erster Linie vollkommen allein leben, sich zusammentun, eventuell mit anderen, um zu arbeiten. Erst viel später beginnt die Einzäumung des Landes, wo man Herden treiben muss. Weil die Herden gibt es ja nur durch Großgrundbesitzer. Und das ist genau der Grund, warum der Gaucho sein Gaucho-Dasein aufgeben muss. Und der Gaucho in Argentinien ist ein Synonym, que gauchada me hiciste. Hast du das mal gehört? Que gauchada. Que gauchada ist, wenn man sagt, was hast du da für einen Riesengefallen getan? Was für ein, dass man etwas tut, was wirklich so ein Ehrentat ist. Und der Gaucho ist ein Synonym für einen Ehrenmann. Hidalgo sagt man auch, weil er keinen Titel hat. Hidalgo ist jemand, der ein Benehmen hat von einem Edelmann, von einem Ehrenmann, aber keinen Titel trägt. Das sind sehr Gaucho zu sein. Ein Gaucho zu sein ist ein hoher Wert. Das ist mit ganz viel Ehrlichkeit, Mut. Der hat keine Waffen gehabt. Er hat ein Messer gehabt und er würde auch eine Waffe nicht nutzen. Er hat seinen Poncho gehabt, er hat sein Messer gehabt, er hat seinen Stolz gehabt, seine Freiheit. Punkt. Seine Frau, die er Prenda nannte, Prenda ist sind seine Sachen, das, was er am Leib trägt, das ist eine ganz andere Persönlichkeit als der Cowboy.
War das jetzt eher ein Indigener, der Gaucho, oder eher einer, der aus Europa gekommen ist?
Der Gaucho ist insbesondere indigen und schwarz, auch sehr dunkelhäutig, mit und oft die Mischung Kreol, das ist ja schon die erste Mischung der Eroberer mit dem Indigenen, schwarz und indigen. Und wir haben sehr viele verschiedene Farben. Wir haben ja die Farbe Negro, Pardo, Morocho, Mezquito. Wir haben ja sehr viele Farben durch diese Durchmischung. Und der Gaucho war immer dunkel, sogar auch schwarz. Und es ist auch so eine Randfigur gewesen, die sehr viel Ungerechtigkeit erfahren hat, weil wenn irgendwelche Kämpfe waren, irgendwelche Kriege, also den Gaucho hat man zum Beispiel benutzt, damit er gegen den Indigenen kämpft, dann hat man den Gaucho aber auch benutzt, um die Grenze zu verteidigen, da musste er neben den Indigenen gegen die Ausländer kämpfen, dann hat man den Gaucho irgendwann an irgendeine Grenze gesetzt, damit er da einfach aufpasst und hat ihn nicht bezahlt. Er hat ja sehr viel Ungerechtigkeit erfahren, ist aber eine sehr poetische Figur. Was er sehr gut kann, ist diese Pajadas, dieses Reimen. Und da muss man vielleicht ein bisschen etwas von erzählen. Das Gitarrenspiel damals war gar nicht so sehr, um Musik zu machen, sondern um die Worte, die den ganzen Tag nicht rauskommen, um die loszuwerden, um Neuigkeiten zu erzählen. Es war sozusagen der Radiosender, sage ich jetzt mal, dass jemand, wenn er in eine Pulperia ging, dass er sich vom Pulpero, also vom Barmann, das ist ja kein Barmann, vom Pulpero, eine Gitarre geben lässt, der reicht die auch durch das Gitter durch und anfängt zu erzählen und Missstände erzählt. Und dann ist es gut möglich, dass jemand anders kommt, sich dazusetzt und die fangen ja an, diesen Stegreif zu machen. Da ist diese Zehnerreimung. Das muss im Reim sein. Und man also muss.
Der erste Poetry Slam.
Ja, genau. Also es ist wirklich, wirklich so, dass sie die Frage aufgreifen müssen. Es muss sich reimen, man muss es beantworten. Woher kennen die das eigentlich? Wir haben den Contrapunto im Steppen. Im Steppen haben die Gauchos sich lange beschäftigt mit, dass einer steppt, der andere das Gleiche antworten muss und eine neue Steppsequenz geben muss. Es geht alles aufs Ohr. Und dann muss diese neue Steppsequenz nachgemacht werden. Das kann Stunden dauern, bis einer verliert. Und da geht es hauptsächlich natürlich um Ehre.
Das klingt aber so nach einem Archetypus der Menschheit, weil dieses Call-and-Response-Verhalten gab es dann im Norden auch bei den Schwarzen auf den Baumwollfeldern, also aus meinem Wissen her, wo dann der Blues entstanden ist. Richtig. Und der Blues ist eine ganz klassische Call-and-Response-Geschichte, wo eine Variante dazukommt, wo etwas sehr, sehr langsam beginnt und sehr, sehr langsam ausgebaut wird. Üblicherweise, es gibt 1000 Spielarten, aber das ist so der Kern des Blues. Im Unterschied allerdings zu Nordamerika, wo der Blues in erster Linie durch die Schwarzen entwickelt wurde, unter Zuhilfenahme offensichtlich von Instrumenten, die sie dann bekommen haben oder kennengelernt haben durch die Weißen. War es aber in Argentinien oder in Südamerika, sagen wir mal allgemein so, dass die Gauchos nie Sklaven waren. Also vielleicht gekauft wurden für bestimmte Tätigkeiten, aber so ein richtiges Sklavenverhältnis scheint es nicht gegeben
Nein,
zu haben.
Nein, die Gauchos waren nicht Sklaven, aber sie haben mit den Sklaven zusammengelebt. Weil der Gaucho dadurch, dass er sich aus dieser sozialen Gesellschaft so zurückgezogen hat und sozusagen, ich sag jetzt mal, freiwillig war. Die kamen einfach in irgendeine Pulperie und da war es egal, ob da jetzt ein Gaucho ist, die Sklaven hatten ja auch ihre Zeit frei. Und 1850 ungefähr wurden ja die Sklaven befreit. Da fängt das ja alles an, dass sich das alles durchmischt. Da beginnt auch unsere Entwicklung vom argentinischen Tango, 1850 ungefähr. Und der Gaucho hat sehr viel schwarzes Blut in sich, aber vor allen Dingen lebt er mit dem Schwarzen zusammen. Die tauschen ihre Kultur die ganze Zeit durch. Der Gaucho, der den Estilo noch spielt, also dieses halb Spanisch, aber auf seine Weise, ne, dieses eigene. Und der Schwarze, der dazu kommt, da mischt sich ja eine Kultur. Und ich würde bis heute behaupten, dass der argentinische Tango schwarze Musik ist. Die ist da drin. Man kann sich den Gaucho und den Tango Argentino nicht ohne schwarze Musik vorstellen.
Ich würde sagen, das war mal Teil 1 unseres Gesprächs. Mit einem zweiten Teil geht es dann in der nächsten Episode von Cabeceo weiter. Danke erstmal, liebe Nicole Nau.